Architektur entscheidet. Über Komplexität, über Kosten, über Steuerbarkeit. Ich bin David Hohl und heiße dich herzlich willkommen bei Enterprise Architektur wirkt, der Podcast zu ERM. Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die nächsten Folgen in diesem Monat werden wir uns ein Thema beschäftigen, das mir sehr stark am Herzen liegt, denn es hat mich eigentlich, wenn man mal darüber groß nachdenkt, wirklich zur Enterprise-Architektur erst geführt. Und zwar ist es etwas, vor dem eigentlich jedes Unternehmen so ein bisschen Angst hat, und zwar sind das die Business Capabilities. Und ich bin schon ganz nervös und aufgeregt, um ehrlich zu sein, mit den nächsten Folgen genau diese Leidenschaft auch widerspiegeln zu können. Und ich hoffe natürlich, dass du das eine oder andere davon auch mitnehmen kannst und weiterentwickeln kannst für dich selbst. Dann lass uns mal loslegen. Bevor wir aber mit Capability Maps, Budgets und Reifegraden wirklich sprechen, sollten wir vielleicht zuerst mal etwas Grundlegendes klären. Und zwar geht es um, was ist eigentlich eine Fähigkeit? Neben meiner Arbeit habe ich noch ein sehr großes Hobby, und zwar ist es das Kochen. Und Kochen verbindet einige Sachen im Leben natürlich. Menschen, Zutaten und am Ende auch eine gewisse Art von Leidenschaft. Wenn man nun sich eine neue Küche kauft oder mit einem neuen Herd die Küche ausstattet, neue Töpfe dazu kaut, vielleicht dann ein oder das neue Rezept ausprobiert oder vielleicht sogar eine neue Wohnung sich anschafft, dann verändert sich natürlich sehr viel um dich herum, aber eine Sache bleibt ja. Es ist im Endeffekt, das Kochen als solches ist eine Fähigkeit, die du dann nachher nicht mehr verlernen kannst, richtig? Und das Grundlegende dahinter verändert sich auch nicht. Du bereitest Zutaten zu, oder beziehungsweise du ziehst zuerst so Zutaten aus dem Kühlschrank oder aus dem Schrank, schneidest sie in kleinen Stückchen, haust in den Topf rein, kochst sie und voilà, ist irgendwann mal fertig. Dieser Prozess, der was da stattfindet, der ist immer gleich im Vorhaben. Und das bleibt auch so, weil das diese Fähigkeit ja in dir drinnen steckt. Bedeutet ja eigentlich, dass ja eine Fähigkeit ist ja etwas, was unabhängig von Werkzeugen und irgendwelche Tools existiert. Und genau dieselbe Logik findet man ja auch später auch in jedem Unternehmen. Aber mir fällt gerade ein, es gibt noch ein anderes cooles Beispiel, was das noch ein bisschen vielleicht plausibler macht, ich weiß nicht, vielleicht kochst du auch gar nicht, ist, wenn du Auto fährst. Wenn du ins Auto einsteigst, hast dann vielleicht eine deutsche Marke und fährst im Endeffekt von A nach B. Dabei lenkst du mal nach links, dann mal nach rechts, dann bremst du, gibst du wieder Gas, steigst aus, schließt ab und gehst. So. Das Auto, wenn du das wechselst, oder beziehungsweise du schneller oder langsamer fährst, das ist im Endeffekt, wird sich nicht verändern, weil diese Fähigkeit des Autofahrens ja vorhanden ist, richtig? Somit, das ist im Endeffekt, finde ich, noch ein viel besseres Beispiel, oder auch ein ähnliches Beispiel, gutes Beispiel, um Fähigkeiten an der Stelle ein bisschen hervorzuheben. Eine Fähigkeit ist etwas, was halt gleichbleibend von der Art und Weise, sie bleibt auch über längere Zeit auch immer vorhanden. Vielleicht, wenn du mal dann alt bist, aus 90-Jähriger oder 100 Jahre, weiß man, wie alt wir heutzutage werden, dann kannst du vielleicht nicht mehr Auto fahren. Aber die Fähigkeit als solches geht ja deswegen nicht verloren. Wenn man sich jetzt ein Unternehmen anschaut oder irgendeine Organisation, dann besitzen die natürlich auch Fähigkeiten. Aber nicht in der Architektur und auch, finde ich, nicht in der Enterprise-Architektur oder so, und schon gar nicht in der IT. Da sind zwar auch Fähigkeiten vergraben, aber das sind nicht diese Fähigkeiten, was wir eigentlich in den Mittelpunkt stellen wollen. Die Fähigkeiten für Unternehmen sind halt wirklich im Fachlichen, im Business verankert. Und dazu reden wir ja deswegen um Business Capabilities, also Business-Fähigkeiten oder fachliche Fähigkeiten. Und das macht ein Unternehmen aus. Und darauf fokussieren wir uns diese Folge mal so richtig. Wenn du jetzt mal dieses Beispiel hörst, was macht eigentlich der Vertrieb? Dann gibt es darauf extrem viele Antworten. Ja, die machen ein bisschen CRM, die haben im Endeffekt Mitarbeiter, die sich darum kümmern und die haben da irgendwelche interne Prozesse laufen, um im Endeffekt den Außendienst zu befähigen. Das ist aber eigentlich die falsche Beschreibung, richtig? Denn die eigentliche Antwort, was macht der Vertrieb eigentlich, lautet oder sollte lauten zum Beispiel Kunden gewinnen. Anderes Beispiel von Unternehmen, zum Beispiel im Marketingbereich, da geht es ja nicht darum, jetzt irgendwelche Flugblätter zu erzeugen. Ja, das ist vielleicht der Output dahinter, aber die grundlegende Fähigkeit dahinter ist, die Aufmerksamkeit zu erzeugen. Selbes gilt für Service Management. Da geht es ja auch nicht darum, naja, ich habe halt irgendwas, was ich anbiete und ja, wenn du da Gebrauch hast, dann nutzt du das, sondern die Fähigkeit oder beziehungsweise die Beschreibung eines Service geht ja darum, dahinter die Kunden zu betreuen und oder auch in der Produktion vielleicht als letztes Beispiel geht es natürlich, Produkte herzustellen. Und wenn du da genau dazwischen hörst, merkst du, also bedeutet im Umkehrschluss, Unternehmen bestehen ja nicht nur aus Gebäuden und den Mitarbeitern, sondern Unternehmen bestehen eigentlich nur aus einem großen Grund oder also nicht warum sie bestehen, sondern warum sie bestehen bleiben, ist, weil sie Fähigkeiten haben, die sich widerspiegeln, die eine Ähnlichkeit aufweisen, die auch Beständigkeit aufweisen und die sich über die Jahre dann vielleicht verbessern oder verändern oder könnten sie auch verschlechtern im Tun, aber die Fähigkeit als solches bleibt da. Und das verändert, finde ich, halt immer den Blickwinkel dahinter. Somit ein Unternehmen, das besteht aus meiner Brille vor allem nur aus Fähigkeiten oder aus Capabilities und nicht aus irgendwelchen Organigrammen oder Hierarchieblätter und da habe ich den Boss, den nächsten Boss und der macht dann irgendetwas, sondern ein Unternehmen beschreibt sich eigentlich daraus, was es tut. Und oft wird es aber blöderweise auf das Resultat hingewiesen. Wenn ich jetzt mir einen Automotive-Laden anschaue, dann frage ich, was machst du? Ja, wir produzieren Autos. Oh, toll, wirklich. Das macht natürlich das Unternehmen nicht aus. Das beschreibt das Unternehmen ja gar nicht, was es tut. Und diese Fähigkeiten sind aber so wichtig und so essentiell, um im Endeffekt auch die Unternehmensarchitektur dahin richtig zu verbessern zu können. Ich habe vielleicht noch ein weiteres Beispiel, jetzt nicht aus dem inhaltlichen Bereich, sondern aus dem Erfahrungsbereich. Fähigkeiten findet man eigentlich überall wieder. Das habe ich jetzt auf der Unternehmensebene, sondern man findet sie natürlich auch in der IT wieder. Und das ist vielleicht auch dieser Herkunft, warum ich eigentlich zur Enterprise-Architektur reingerutscht bin. Ist nichts, was ich geplant habe, um ehrlich zu sein. Oder im Endeffekt auch gelernt habe als solches, vielleicht manche. Die IAM hat halt genau diese Fähigkeiten als solches, das Tun dahinter. Und das Gleiche, wenn man in die Solution-Architektur schaut, hat man dort dann auch ähnliche Aspekte. Ich hatte ja mal ein Projekt, dabei ging es, um was ging es da eigentlich? Es ging, glaube ich, um eine Transformation von einem größeren CM-Umfeld. So, lassen wir das mal so dargestellt. Und dabei hat man etwas gemacht, was für mich damals ein bisschen neu war. Und zwar hat man das Projekt so aufgebaut, nicht, dass man sagt, okay, man macht halt ein Epic und danach die einzelnen, oder man plant einen Sprint und dann hat er die verschiedenen Epics und dann dahinter halt die einzelnen Tasks, die halt dann gemacht werden müssen, sondern, das ist dann nachher auch gekommen, okay, vielleicht falsche Einleitung, aber was ich hinaus wollte, ist, bevor man das tut, muss man natürlich eine Art Requirement-Katalog machen. Und dieser Requirement-Katalog ist nicht so aufgebaut gewesen, dass man einfach nur ein Dokument hat, so und das, das und das und das und das muss man machen, sondern man hat es im Endeffekt geclustert. Und diese Clusterung ist so aufgebaut gewesen, dass es High- und Low-Level-Designs gegeben hat. Und diese High-Levels-Design wurden im Endeffekt einfach so formuliert, das sind im Endeffekt so Hauptfähigkeiten für das, was das CRM können muss, wie zum Beispiel Account Management. Und danach hat man die Low-Level-Designs, Ich komme gleich zu der Terminologie, weil das ist natürlich jetzt ein Mix aus verschiedenen Welten. Die Lolio Design so aufgebaut, ich brauche für Account Management Account anlegen, ich brauche für Account Management Account löschen als Beispiel oder ich muss danach den Account weitergeben können für den nächsten Schritt. Vielleicht da, bevor du hier aufschreist, High-Level Design ist doch eigentlich für die Architektur ein Artefakt, gebe ich dir vollkommen recht. Low-Level Design beschreibt natürlich das, was darunter liegt, gebe ich dir auch recht. Die Terminologie macht aber danach oft die Projekte aus, denn viele, gerade wenn man mit meinem Umfeld mit Kunden spricht, bringt es halt nicht, jetzt um die Ecke zu kommen und sagt so, ich führe jetzt hier mal neue Business Capabilities ein, weil es ist so, wie du es verstehst. Das ist natürlich mit dem fährst du relativ schnell gegen die Wand und wirst keinen Menschen abholen. Diese Terminologie mit High- und Low-Level-Design, das kann man mal dahinstellen, ob das jetzt so gut war. Wichtig ist aber eigentlich, dass man im Endeffekt eine Clusterung durchgeführt hat. Und man hat was ganz Effektives dahinter gesteckt. Man hat das aufgebaut, was eigentlich Business Capabilities ausmachen. Und zwar ist es nicht die klassische Reihenfolge von Prozessen, sondern die Aufzählung, was wie zusammenhängt von den Fähigkeiten. Um zum Beispiel beim Account Management zu bleiben, na, also da habe ich das und jenes, was im Endeffekt das vollwertig macht. Und das beschreibt am Schluss des Tages nichts anderes wie eine Fähigkeit im Unternehmen. Und das finde ich halt so spannend und das hat bei mir wirklich sehr lange gebraucht, um das wirklich wahrzunehmen oder aufzusaugen für mich. Ach, das macht wirklich Sinn. Und das hat mich im Endeffekt mehr oder weniger über die Zeit dann in die Richtung getrieben, mich noch effektiver oder noch intensiver, meine ich, mit der Capability-Sprache auseinanderzusetzen. Und so bin ich jetzt hier, wo ich jetzt bin und rede mit dir darüber. Und das finde ich gerade sehr spannend und ja, nee, gehen wir mal weiter. Wenn wir uns mal kurz mal einen Cut machen, die Fähigkeiten lassen wir außen vor. Wenn man sich ein Unternehmen anschaut, dann passiert eine Sache jedes Jahr in der Regel. Manchmal vielleicht nicht jedes Jahr, aber jedes zweite Jahr spätestens sollte es schon gemacht werden. Und zwar werden natürlich Strategien aufgesetzt. Man definiert, okay, wie baue ich mein Unternehmen um oder auf oder wo setze ich welchen Markt an oder was muss ich verbessern für die nächste Zeit. Wenn man über eine Strategie näher nachdenkt, dann beinhaltet die natürlich eine gewisse Maßnahmen, oder nein, nicht nur nicht die Maßnahmen, sondern im Endeffekt eine Vision, wie sie sich hinbewegt. Wenn man wieder darüber richtig nachdenkt, dann beinhalten das eigentlich nichts anderes wie Fähigkeiten, die noch nicht im Unternehmen etabliert sind oder noch nicht in der vollen Ausbaustufe vorhanden sind. Bedeutet, wir planen Business Capabilities. Nehmen wir mal ein Beispiel daraus. Haben wir immer wieder, oder findest du sicher bei dir auch immer. Eine der Hauptstrategien ist natürlich Umsatzgenerierung und hin und her, aber eines, wir wollen Marktführer werden, was auch immer. Was bedeutet das jetzt konkret? Im Grunde genommen, genau das, was ich vorhin gerade einleitend gemeint habe, welche Fähigkeiten müssen besser werden? Wo müssen wir besser werden? Was ich, wir müssen schneller produzieren, billiger produzieren, vielleicht mehr Qualität reinhauen. Aha, das sind doch alles Fähigkeiten, wie zum Beispiel halt einfach, wenn ich Vertriebsthemen habe, na, oder Partnermanagement, Pricing, ich habe das gerade hier in meinen Notizen noch stehen, das sind halt genauso Themen, die man immer wieder gerade in Strategien wiederfindet. Und das ist nichts anderes wie eine Beschreibung von einer Capability Map Optimierung. Und somit ist auch jede Art von Strategieentwicklung ein Thema für jeden Enterprise-Architekten, denn er ist, oder sie, Entschuldigung, ist natürlich, sind die einzigen, die das dann auf bestehende Fähigkeiten mappen können und können aufsagen, so, ja, okay, schön gut, wir wollen Marktführer haben werden, wie machen wir das? Keine Ahnung, wir müssen den Vertrieb verbessern, müssen unser Pricing optimieren. Aha, das heißt, das ist dann auch diese Capability. Wie ausgeprägt sind die? Wie stark ist das Maturity-Level dahinter? Sind wir da schon sehr ausgeprägt? Sind wir da gemanagt unterwegs? Haben wir da schon eine komplette Monetarisierung dahinter? Interessant, oder? Denn die Strategie verändert halt nichts. Die Strategie beschreibt nur ein Ziel, wo es hinbewegt. Und jetzt ist genau der Punkt. Verändert werden halt nur die Fähigkeiten im Unternehmen dahinter, in Form von, kommen neue hinzu, da werden welche vielleicht entfernt, wenn wir, was ich jetzt auch keine Autos mehr produzieren, sondern nur mehr Reifen. Das ist aber auch falsch, weil das ist dann auch das Produkt, sondern wir produzieren weiterhin. Fähigkeiten werden in der Regel fast sehr selten entfernt, muss ich sagen. Großteil verändern sie sich nur. Und was man eigentlich erzielen möchte, ist, dass der Reifegrad, also der Maturity Level, einfach erhöht wird. Was eigentlich ist Sinn von einer Strategieentwicklung. Ich glaube, jeder Strategieentwickler jetzt oder einer, der was sich damit beschäftigt, hat sich diese Frage so noch nie gestellt. Wenn wir jetzt die Strategie ausgearbeitet haben, dann müssen wir natürlich jetzt die Maßnahmen dahinter setzen. Was tun wir nicht alles? Da muss es halt irgendwer tun. Ja, bevor wir zu diesem Tun kommen, das werden wir vielleicht irgendwann nach hinten schieben müssen, geht es was anderes. Die Orchestration halt in einer Organisation, also Organisationsmodelle. Welche gibt es da? Weiß nicht, wie dein Unternehmen aufgebaut ist. Es gibt verschiedene Strukturen. Einmal die klassische Baumstruktur, kennt jeder. Die ist ein bisschen, die ist eigentlich witzigerweise immer vorhanden. Eine Baumstruktur, also so Tannenbaum nenne ich die. Ich glaube, die hat einen einfachen Namen, wo ich oben, wenn ich einen Christbaum habe, oben den Stern habe, das ist der CEO und dann habe ich nach unten hin gestaffelt halt in meine eigenen Teams. Das ist aber witzigerweise in jedem Unternehmen. Ich glaube, es gibt kein Unternehmen der Welt, der nicht anders so aufgebaut ist. Das Einzige ist halt, die Hierarchiestruktur ist verschiedener Art aufgebaut. Es gibt natürlich die funktionale Struktur oder eine Matrix-Struktur, die ist eigentlich sehr gängig in gerade modernen Agenturen, findet man sie sehr oft, oder regional aufgebaute Unternehmen findet man sehr oft in Produktionsunternehmen oder produktorientierte, die natürlich dann, wo man sagt, okay, ich habe da in diesem Segment baue ich jetzt nur Reifen und in dem anderen Bereich kümmere ich mich um einen Service und so weiter und so fort. Und bedeutet im Endeffekt, wenn ich im Endeffekt mich über dieses Thema Organisationsstruktur bewege, dann fragt man sich natürlich zuerst, was tun eigentlich die Menschen? Und wenn auch eine Strategie genau diese Strukturen verändert, dann verschiebt sich wahrscheinlich mal das eine Team und du kriegst dann einen neuen Manager oder einen neuen Manager wird gesetzt, es gibt neue Verantwortlichkeiten. Die mal sichtbar sind und mal vielleicht unsichtbar. Aber was verändert sich nie? Genau, es verändert sich dadurch keine Fähigkeit in der Organisation. Deswegen sind Organisationsumstrukturierungen haben nie einen Impact auf diese Business Capabilities als solches. Vielleicht die Orchestration der obersten Fähigkeit, aber nicht, dass man jetzt sagt, okay, jetzt kann ich auf einmal nicht mehr Produkte herstellen, nur weil ich meine Organisation verändere. Das verändert sich auf gar keinen Fall und das muss einem klar sein und das gibt ja auch Sicherheit. Somit sind Organisationen, wenn ich das Ganze vom Punkt bringen möchte, eher temporär für mich und die Capabilities sind nämlich langlebig und sehr, sehr langlebig. Die sind fast schon aus Stein. Aber nichts ist in Stein gemeißelt. So. Jetzt haben wir also ein bisschen geredet, was eine Fähigkeit ist. Wie ziehe ich im Endeffekt diese Strategien ins Unternehmen rein? Dann haben wir auch darüber gesprochen, halt, dass die Organisationsmodelle sich verändern. Und ich weiß nicht, ich habe in jetzt so viele Unternehmen schon gearbeitet und so viele Veränderungen von Strukturen mitverfolgt. Was sich da drinnen nie verändert hat, sind die Fähigkeiten, dass wir im Endeffekt etwas tun. Und das gibt mir im Endeffekt ja auch ein bisschen Beständigkeit und Sicherheit in dem, was ich tue. So, jetzt kommen wir aber zu einem ganz, ganz anderen Punkt und der ist das Allerwichtigste und ich würde sagen fast der heilige Gral. Denn in der Capability-Sprache, die ich verwende, unterscheide ich, wie ich schon vorher ein bisschen einleitend gesagt habe, was heißt hier vorher einleitend, also wie ich über High-Level und Low-Level-Designs gesprochen habe, dann habe ich über etwas gesprochen, was meine Modelle im Nachgang sehr geprägt haben. Und zwar geht es um, dass ich immer von sogenannten großen Fähigkeiten spreche und kleinen Fähigkeiten. Im Englischen hört sich das irgendwie geil an, Und zwar reden wir da von High Capabilities und Low Capabilities. Oh, surprise! Oh. Damit kann ich eigentlich jetzt hergehen und sagen, ich habe High Capabilities, die ein Clustering sind aus verschiedenen kleinen Fähigkeiten im Unternehmen. Und diese weise ich dann nachher dementsprechend zu an der Organisationsstruktur. Wir haben ja gerade ein bisschen drüber philosophiert, ne? Organisationsstrukturen verändern sich und dann denkt man, man muss jetzt auch noch die Capability-Landkarte umverändern. Nee, das brauchst du nicht, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern man passt im Endeffekt nur, man hängt im Endeffekt nur die High Capabilities um. Wenn man mal eine Fähigkeit, die ist fast nie im Unternehmen vorhanden ist, die Customer Acquisition. Die zerfällt jetzt, und das sieht die also mal als High Capability, die zerfällt in verschiedenen Low Capabilities. Aus der einen zusätzlich kommen dazu Campaign Management, Lead Management, Opportunity Management, Proposal Management und so weiter und so fort. Warte mal, jetzt würde wahrscheinlich einer sagen, ah, das ist doch alles, was in einem CM ist. Ja, das sind im Endeffekt die Personen, die keine Ahnung haben, was im Unternehmen für Fähigkeiten sind, sondern sie kennen nur mehr die Fähigkeiten, was irgendwelche Tools dir liefern. Bleiben wir mal kurz in meiner Lieblingssprache kochen. Beim Kochen ist das gleich gesetzt. Denn Kochen besteht aus verschiedenen Low Capabilities. Ich habe es vorhin auch ein bisschen in unserer Einleitung habe ich das erklärt. Na, wenn ich koche oder wenn du kochst, dann gehst du mal einkaufen, das vorbereiten, zubereiten und dann präsentierst du das Ganze auf einen Teller. Das sind alles Low Capabilities, die auf die Hauptfähigkeit zurückgreifen, als solches kochen. Was du daraus hoffentlich ziehst, dass Fähigkeiten immer zerlegt werden können in Einzelteile. Und diese Granulierung oder Feingranulierung von Fähigkeiten ist extrem wichtig. Denn wenn man das nicht macht, würde im Endeffekt genau das immer wieder passieren, dass man Unternehmen auf der Ebene betrachtet, ja, wir stellen Produkte her oder wir verkaufen irgendetwas. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Das beschreibt nur den oberen Begriff und diese Begrifflichkeiten sind natürlich wichtig. Sie sind im Endeffekt gerade, wenn man mehrere Fähigkeiten im Unternehmen hat, dann kann ich dann darüber auch besser argumentieren und formulieren diese Low Capabilities beschreiben danach das eigentliche Tun. Die BPMs oder die BPMler unter euch vielleicht oder vielleicht bist du selber einer, die würden das danach wahrscheinlich im Prozess gleich anfangen zum Aufdröseln. Und da ist genau der Fehler, dass man Prozess oder nachher halt wie Fähigkeiten behandelt. Es ist aber nicht so. Ein Prozess ist was anderes wie eine Fähigkeit. Bitte das niemals mixen. Ich habe vorhin ein bisschen erzählt, na, von diesem einem großen Projekt, wo ich über diese Capability-Sprache gestolpert bin. Das Ganze erzeugt etwas und das ist mir erst Jahre später bewusst worden und ist immer auch ein Teil von jedem meiner Projekte. Einerseits habe ich Fähigkeiten, die etwas tun, also die beschreiben im Endeffekt, wie ich etwas tue. Ich kann sie natürlich auch noch zuweisen, also High- und Low-Capabilities habe ich ja. High- und Low-Capabilities, habe ich ja vorhin kurz erklärt. Aber die erzeugen etwas. Und das sind es sind die Daten. Also ein Vertrieb als Beispiel, der kann halt nicht ohne Kunden, ohne Produkte, ohne Preise, Verträge oder irgendwelche Angebote leben, richtig? Und das sind aber alles Daten. Und ich formuliere das danach immer so aus der Togoff-Sprache wieder, also so kennt man das, sind die Data Entities. Oder Datentöpfe, glaube ich, ist das deutsche Wort dafür, oder Datenentitäten, ach Gott, ist doch egal. So, diese Datenentitäten sind essentiell, denn sie beschreiben das Resultat dahinter, was ich tue. Und die Fähigkeiten benötigen halt diese Informationen, deswegen ist das Bindeglied zu allem. Eine Fähigkeit und Datenentitäten sind immer eng verbunden. Dafür verwenden wir oder ich im BDA-Modell Data Entities. Zu dem Modell kommen wir vielleicht irgendwann mal die nächsten Folgen. Oder reden wir gleich darüber. Das BDA-Capability-Modell, das habe ich vor ein paar Jahren einmal grob entwickelt. Das hat sich aber erst die letzten 2 Jahre so richtig herausgeprägt. Und zwar BDA heißt Business Data Application Capability Model, also kurz BDA oder BDA. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als eine Verdrahtung von genau Businessfähigkeiten, Datenidentitäten und Applikationen. Und ich hoffe, die Brücke macht für dich jetzt auch ein bisschen Sinn gerade, warum dieses Modell für mich persönlich so effizient ist. Auf der einen Seite habe ich natürlich die Strategie, die verändert Fähigkeiten, aber das Kerngeschäft der ganzen Unternehmensarchitekturen sind die Fähigkeiten als solches. So, und das ist im Endeffekt dieses Business, das B dahinter. Dieses Business kann aber ohne die nicht funktionieren, also ohne Data Entities. Und in unserer heutigen Welt ohne Business Capabilities als auch Data Entities funktionieren wieder nicht ohne Application. Und dieses gesamte Modell beschreibt im Endeffekt diese Fähigkeiten, wie ich im Endeffekt Business Capabilities an Daten kopple und Daten an Applikationen rumkopple. Und daraus kann man sehr viele große Mehrwerte stiften. Denn ich kann halt relativ fein definieren, welche Strategien sind betroffen, welche Fähigkeiten sind betroffen durch Strategieveränderungen. Ich kann genau definieren, welche Datenentitäten hängen an welchen Fähigkeiten und welche Applikationen benötigen im Endeffekt diese Datenentitäten, und dann weiß ich sofort die Zuordnung zu den Fähigkeiten wiederum. Letztes Jahr habe ich dann ein weiteres Modell darauf entwickelt, was im Endeffekt den TCO oder diese Kosten danach noch weiterhin optimiert. Und genau diese Ableitung, die ist so essentiell, und auch das ist im Endeffekt so das Goodie in der IAM. Ich muss doch irgendeinen Mehrwert stiften und nicht einfach nur komische Assets und Listen und Dokumentationen bauen. Und dieser Mehrwert, den ich da mitliefere, der ist genau das, dass ich die Fähigkeiten beschreiben kann und beziffern kann, was kostet mir das im Laden. Und nun sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass ich das Format ein bisschen verändert habe. Wir befinden uns jetzt in der Folge 17 und ich habe für mich selbst auch ein bisschen analysiert, was die Folgen davor so gefallen ist und welche Inhalte ich da dir wiedergespiegelt habe. Und ein Feedback, das ich mal bekommen habe, war, dass es zu geradlinig ist und so erzählerisch. Das Konzept habe ich jetzt mal komplett überarbeitet und daraus ist im Endeffekt diese Folge auch entstanden, da auch ein bisschen mehr Lockerheit reinzubringen. Und ich möchte auch in der Folgen, mehr offenes Reden reinbringen, was vielleicht die Folgen länger macht. Damit muss man leider jetzt leben. Aber auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass du auch ein bisschen daraus mehr Erfahrung sammeln kannst und auch den Mehrwert für dich erkennen könntest. Das bringt mich auch zur nächsten Folge, die Folge 18. Jetzt kommt natürlich das Wichtigste dahinter. Wir werden über High- und Low-Capabilities sprechen und deren Abhängigkeiten und Komplexität zueinander und auch wie du diese Komplexität messen kannst und auch wie du diese Abhängigkeiten identifizieren kannst. Und wir reden da gerade wenn ich jetzt in der Togolf-Sprache reden würde, dann redet man im Endeffekt von so einem Producer- und Consumer-Verhalten. Genau das werden wir uns mal näher anschauen, gerade mit dem Modell, was ich entwickelt habe. Und ich hoffe, das ein oder andere kannst du da wieder auch für dich rausnehmen. Servus und Baba und bis auf bald.